die Suche nach mir selbst oder die Suche nach einem Gefühl, das ich bislang nicht kannte, nach innerer Zufriedenheit und dieser Wärme, hat mich eigentlich ja, zu mir zurückgeführt. Deswegen mein Buchkapitel heißt auch Der steinige Weg zurück zu mir. Und ich kann mich noch an ein Ereignis aus Bali damals erinnern, wo ich weinend, wie viele Abende damals, am Strand saß und ein Balinese zu mir kam und meinte, Nila. Also er kannte mich, weil er aus der Hotelanlage kam und meinte, What does living a good life mean to you? Habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung. Das gute Leben, das kenne ich nicht für mich. Das bin ich gar nicht wert zu leben. Und da hat er mir gesagt, You, my dear, are free to consciously create your own good life.
Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht mit
Katinka Magnussen
und Cesar Trautmann. Und wir haben heute die wundervolle Nila Konzen bei uns zu Gast. Liebe Nila, vielen Dank. Wir freuen uns echt wie verrückt, dass du heute da bist. Du bist eine unserer jüngsten Gäste und wir haben...
Wie alt bist du, Nila?
Ich bin 28.
Ja.
So, sonst haben wir immer häufig, glaube ich, noch welche, die irgendwie älter sind.
Ja. Bringst aber schon Lebenserfahrung, glaube ich, für... Ja. Du bringst eine ganze Menge Lebenserfahrung.
Genau, genau, richtig. Also das war so ein bisschen der ganz leichte Grund, warum wir dann sagten, nee, da kommt auf jeden Fall Nila. Sie ist jung und sie hat aber schon das ein oder andere Tal durchschritten mit 28. Und das Tolle ist, du hast Lust, darüber zu reden.
Ja.
Und das finde ich das Allertollste daran, denn das waren wirklich, glaube ich, tiefe Täler. Und so ganz langsam, also ich sage das ja manchmal auch in anderen Verbindungen, okay, du bist schon mal durch das Tal des Todes und jetzt kommt aber der Schatz im Silbersee. Mhm. Für alle, die Karl May lieben und Winnetou, ist das dann ein stehender Begriff?
Nee, das war ein anderer Film, aber ich weiß, was du meinst, da kommt ja. Da so Musik und dann lauf da gerade, den könnte ich auch mal wieder gucken, ehrlich gesagt, da heult man bestimmt, weil das so viele Kindheitserinnerungen hochkommen.
Also schnell noch eine peinliche Geschichte von mir, in Bad Segeberg, Karl-May-Festspiele, immer wenn die Musik losgeht, sitze ich in Tränen und wenn Winnetou hinterm Felsen vorratet, ist alles vorbei. Also insofern, du hast dich Richtung Schatz im Silbersee bewegt und dein großes Thema ist die Magersucht. Genau. Oder ein großer Teil deines bisherigen Lebens. Und mich hat das schon vorher berührt und berührt mich auch immer noch, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass fast jede Frau, also Katinka, kannst du auch nochmal sagen, irgendwie, kommen wir jetzt dann dem auch vielleicht in der Stunde näher, nicht jede Frau hat vielleicht eine Essstörung, aber so ein bisschen auch die Frage, wo fängt Essstörung an, wo hört die auf, aber wir haben eigentlich alle irgendwie ein Thema damit, essen wir zu viel, essen wir zu wenig und wie machen wir das? Und du bist jetzt heute unser Profi am Tisch.
Ja, was heißt Profi? Also ich gebe dir total recht, dass ich glaube, dass jeder in seinem Leben irgendwann mal an den Punkt kommt, wo er sich auf jeden Fall über die eigene Nahrungsaufnahme Gedanken macht. Genauso wie es ja auch mit den Gefühlen der Fall ist. Ich meine, euer Podcast heißt nicht aus keinem Grund gefühlsecht. Mhm. Nicht? Also Gefühle, was heißt das überhaupt? Gefühle zuzulassen, zu spüren. Ein Yoga-Lehrer meinte damals immer so, Emotions are energy and motion. Das heißt ja auch, und seitdem mache ich mir auch immer so täglich das Motto, geh fühlen, also die Gefühle zum Ausdruck zu bringen.
Und, oh, schön.
Ja, und ich glaube, was das auch mit dem jetzt zum Thema Essstörung an sich zu tun hat, ist, dass bei mir ganz, ganz lange Zeit das Hauptthema war, dass ich einfach meinen Gefühlen damals gar keinen Raum mehr gelassen habe. Und das hat sich halt so weit ausgeprägt, dass ich gesagt habe, da mein Leben so unkontrollierbar scheint, was kann ich noch sozusagen kontrollieren? Und da hat sich dann über die Jahre eine sehr schwere Magersucht eingeschlichen. Also seitdem ich 16, 17 war.
Okay, aber das ist ja schon mittendrin. Also es geht um Kontrolle und es geht eigentlich darunter darum, dass du dein Leben unkontrolliert fandest, weil du mit deinen Gefühlen nicht, weil du nicht wusstest, wie du da was einsortieren sollst oder Ist das jetzt zu pauschal?
Also ganz auf den Punkt kann man das wahrscheinlich nie bringen. Aber ich glaube, von außen sieht das Leben, ich meine, das, ob man jetzt eine Magersucht hat oder nicht, häufig perfekt aus. Mhm. Es wird uns vorgelebt auf den sozialen Medien und generell auch im familiären Kreis. Mhm. Nicht jeder ist so aufgewachsen, dass er seinen Gefühlen freien Raum lassen konnte. Oh ja. Und selbst wenn das der Fall gewesen ist, dann sobald man in die Schule kommt oder auch ins Studium weitergeht, ja, ist es einfach unüblich, auch mal einen schlechten Tag zu haben oder eine schlechte Lebensphase. Und das war bei mir immer, ich glaube, ich habe vor mir selbst auch immer dieses Gefühl der Einsamkeit und der zu großen Gefühle eigentlich versucht zu unterdrücken. Genau, obwohl, wie gesagt, von außen auch alles perfekt aussah. Also ich habe ein gutes Abi gemacht, dann habe ich Psychologie studiert in Heidelberg, habe auch noch meinen Master gemacht und dann ging es immer so weiter. Und ich wollte auch immer höher, weiter, mehr. Mhm. Und irgendwann hat mein Körper einfach gesagt, nein, so geht das nicht mehr. Mhm. Ja. Mhm.
Darf ich einmal euren Deep Dive in Minute 2 und vielleicht nochmal nicht unterbrechen, aber gerne nochmal für mich, Caesar, ich bin bei dir. Ich glaube, dass alle ein Thema mit dem Essen oder viele, sehr, sehr viele ein Thema mit dem Essen haben, auch mehr als man sich das vielleicht so eingestehen will. Ich habe beispielsweise gerade eine Phase, wo ich merke, okay, ich trinke so viel Alkohol für meine Verhältnisse, ich esse so viel Schokolade und irgendwas will da gerade nicht raus, weil das nicht so mein normalerweise, oder es ist ungewöhnlich für mich, in Anführungszeichen. So, also habe ich ja irgendwie auch ein Thema damit, obwohl ich sagen würde, ich habe im Alltag damit kein Thema, wobei ich glaube, da kommst du wieder, Caesar, mit deinem Spruch, ich bin auch in der Unterversorgung besser als in der Überversorgung. Also ich bin jetzt nicht die Mutter, die sich mittags für sich selber hinstellt und kocht, sondern ich mache eben in der Zeit die Geschirrspülmaschine und greife mir irgendwas, was da gerade liegt. Aber was ich eigentlich fragen wollte, du hattest vorhin gesagt, du hast eine schwere Magersucht entwickelt. Ich bin noch so ein bisschen bei, ich kenne mich wenig aus mit den Themen. Was ist Magersucht? Es gibt Bulimie, es gibt, glaube ich, Unterschiede. Was bedeutet eine schwere Magersucht?
Genau,
Und wie fing das an und wann hast du es auch bewusst wahrgenommen? Wann hat es dein Umfeld wahrgenommen?
Also bewusst wahrgenommen habe ich es eigentlich erst viel zu spät. Also ich war 17 und stand kurz vor dem Abitur. Und in einer Mittagspause, kurz bevor es dann zum Sportunterricht ging, ist meine Mutter plötzlich vor der Schule aufgetaucht mit meinem Vater zusammen und hat mich gebeten, ins Auto zu steigen. Und dann wurde ich nach Harburg in die Klinik gebracht, in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Also es war zu dem Zeitpunkt schon so, ich wurde zuvor darauf angesprochen, dass ich an Gewicht verloren hatte und bewusst wollte ich das. Genau, von meinen Eltern hauptsächlich. Und das ist auch so ein Thema, was ich heutzutage jedem einfach empfehlen und auch gerne mitgeben würde, sowohl als Elternteil, aber auch besonders, wenn man mit so jemandem befreundet ist oder wenn man jemanden kennt, wo man dem Menschen schon ansieht, dass es demjenigen wirklich schlecht geht, direkt drauf ansprechen. Das ist etwas, was mein Vater mir vor kurzem gesagt hat. Er hat gesagt, Nila, wenn es eine Sache gibt, die ich bis heute bereue oder was ich jedem anderen Menschen mitgeben möchte, ist, sprecht die Leute direkt darauf an. Natürlich möchte man das in so einer Situation nicht hören, aber von Lehrern, von Mitschülern habe ich das nie gesagt bekommen. Vielleicht wollte ich es auch nicht.
Bist du sicher oder hast du es vielleicht nicht gehört?
Ja, aber so war es auch beim Studium später. Also ich habe bis ins Doktorandenstudium, was ich dann in der Schweiz begonnen, aber auch nicht abgeschlossen hatte, wurde ich nicht einmal darauf angesprochen, bis es irgendwann so weit war, dass mein Vater erneut rübergeflogen ist und mich da sozusagen in meiner Schweizer Wohnung aufgefunden hat, in einem Zustand, den wollte ich damals wieder nicht wahrhaben. Also in dieser Sucht, das meine ich mit der Magersucht, das ist ja ein Suchtthema. Also ich glaube, ein Essensthema hat, wenn ihr das so schön sagt, fast jede Frau, vor allen Dingen, wenn man sich darüber erstmal Gedanken macht. Aber eine Sucht ist noch etwas anderes. Also es handelt sich wirklich um eine psychische Störung.
Wollen wir nicht über eine Erkrankung reden?
Ja.
Weil ich finde, irgendwie Störung klingt so, dass man so furchtbar falsch ist. Und du warst ja in keiner Minute falsch.
Genau. Und das finde ich auch so spannend, weil ich glaube, wenige Menschen, wenn nicht überhaupt nur diejenigen, die da selbst einmal durchgegangen sind, verstehen, was da in einem passiert. Ja. Also das ist, man fühlt sich auch häufig so, als würde man sich selbst bekämpfen.
Das ist ja, glaube ich, das Ziel. Ne? Mhm. Das ist ja so eine Autoaggression, mhm. weil so ein Teil von dir mhm. will ja nicht leben. Genau. Deswegen reduziere ich mich ja dann immer weiter, weil nicht essen,
also nochmal zurück, deine mhm. Eltern wollten auf jeden Fall, dass du lebst, deswegen haben sie dich an der Schule abgefangen. Du warst überrascht darüber, oder?
Ja, ja. Total. Ich habe auch erst im Auto erfahren, wo es hinging.
Okay.
Auf dem Weg über die Kohlbrandbrücke. Mhm. Und dann war ich dort für knapp 8 Wochen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie bis kurz vor Weihnachten. Mhm. Aber mein Ziel war es auch, das schreibe ich hier auch so schön, in dem Buch, wo ich ein Kapitel verfassen durfte, dass ich, also sag mein
mal,
Plan,
wie das Buch heißt. Mhm.
Das Buch heißt Meine Soul Food Journey. Mhm. Das sind 14 Essstörungen und 14 Heilungswege. Mhm. Und da durfte ich bei dem Buchprojekt jetzt dabei sein und meine Geschichte teilen. Mhm. Genau, also falls jetzt also irgendjemand da draußen mhm. nochmal nachlesen möchte, genau, Kohlbrandbrücke. Und mein Ziel war es, sobald ich diese Klinik betreten habe, sofort wieder rauszukommen. Mhm. Also ich hatte keine Krankheitseinsicht. Und das habe ich dann auch geschafft, kurz vor Weihnachten.
Rauszukommen?
Ja, also während die anderen Kinder sich irgendwelche Adventskalender gebastelt hatten, war es bei mir so, ich hatte mir einen Adventskalender bis zu meiner Entlassung gebastelt. Mhm. Mhm.
Das heißt, du hast auch einen eisernen Willen.
Mhm. Ich habe es dann auch durchgesetzt, mein Abitur bestanden und im Sommer daraufhin 2014 mein Bachelorstudium begonnen in Heidelberg. Mhm.
Mhm. Wollen wir mal einen Schritt zurückgehen? das ist ja alles super. Super, super spannend und total berührend. Also das empfinde ich mit Sicherheit so wie alle anderen auch. Aber dich berührt es auch und das ist auch total schön. Das
ja.
Ist ganz besonders hier gerade, finde ich, bei uns in der Küche. kannst du das noch erinnern? Da gibt es ja jetzt nicht, das war übrigens am 14. September, der ist jetzt heute, 19 sowieso oder 2000 sonst wie, als du angefangen hast, das Essen zu reduzieren oder mehr Sport zu machen. Aber würdest du jetzt heute, nach den Jahren, hast du so eine Idee, wann das losgegangen ist oder eigentlich nicht?
Also meine Mutter hatte mir damals immer gesagt, das kam aus der Zeit raus, wo ich im Ausland war für 6 Monate in Australien mit 15. Mhm.
So ein ganz normaler Schüleraustausch, oder?
Ja, genau, da bin ich zur Boarding School gegangen für ein halbes Jahr. Und andere sagen, dass es aus meiner Zeit kam, wo ich auch mal gemodelt habe. Mhm. Per se kann ich das so gar nicht mehr auf einen Zeitpunkt zuspitzen, weil ich mich einfach irgendwann ganz unwohl gefühlt habe. Also ich weiß einfach selbst, dass ich gar nicht mehr ich selbst war. Es gibt auch Teile aus meiner Jugend, die ich kaum noch erinnern kann. Ja, also bestimmte Abschnitte, da stand ich so wie neben mir.
Ja.
Ja.
Naja, das ist der Teil, also wenn wir aus unserem Körper aussteigen, weil es dann nicht mehr gut ist. Also das hat ja was sehr Selbstschützendes an irgendeiner Stelle.
Also ja.
Irgendwann dann nicht mehr, aber und das kannst du nicht mehr erinnern, dass dann Essen eben eine andere Rolle spielte als vorher so. Also ich kenne ja deine Familie auch, da spielt Essen auch eine ganz wundervolle und zauberhafte Rolle und so
und der
gesellig.
Genuss und,
ja,
genau,
und da sitzt
und
jeder gerne am Tisch.
Ja, und Essen ist ja so viel mehr als jetzt die reine Aufnahme von Nahrung. Das ist ja wirklich, wie du meinst, es ist Gesellschaft, Beisammensein und auch dieser Genuss. Den musste ich über die letzten Jahre, nicht musste ich, sondern wollte ich, das ist auch noch ein Thema, was mir sehr, sehr wichtig immer ist. Ich habe immer gedacht, ich muss irgendwas machen, ich müsse dann irgendwann zunehmen und ich müsse jetzt mein Leben endlich mal in den Griff bekommen. Aber wenn man das Müssen mit dem Wollen austauscht, das war bei mir so, das hat mir sehr, sehr viel gebracht, weil ich wusste, ich muss gar nichts, ich muss es nur wollen. Mhm. Ja.
Ja, das war ja auch der große Shift, glaube ich, ne? Aber du hast ganz schön viele, waren das Jahre, damit verbracht, quasi dann, weiß ich nicht, würdest du sagen, brav zu sein oder korrekt zu sein oder es den anderen dann doch recht machen. Also ich gehe in die Klinik, so, weil da werde ich jetzt so hingefahren und die meinen das gut. Und aber wie viel hatte das wirklich mit dir zu tun oder mit deinem Inneren?
Genau, das ist auch so eine Sache. Ich war ja zweimal in der Klinik.
Zweimal in der gleichen?
Nee, das erste Mal in Harburg, das zweite Mal in Rissen. Und was ich aber nie gelernt habe bei beiden Aufenthalten, ist Verantwortung zu übernehmen. Ich war beide Male 8 Wochen da. Das zweite Mal war es sogar so, dass ich in einem noch kritischeren Zustand dahin gebracht wurde. Das war kurz nach meinem Masterstudiengang in Leiden, beziehungsweise habe ich in der Klinik auch meine Masterarbeit zu Ende geschrieben. Und ich bin reingegangen mit dem Ziel, wieder rauszukommen.
Na gut, aber das ist doch das Ziel für alle, oder?
Ja, aber für mich war es so, dass ich wusste, was zu tun ist. Also nicht
du hast es über den Kopf gelöst.
Genau, ich musste zunehmen, ja. So war das für mich damals.
Na gut.
Und mit dem Zielgewicht durfte ich dann auch entlassen werden.
Okay. Eigentlich, wovon reden wir eigentlich? Du bist 1?
Ich bin 1,76. Genau, und also man darf gar nicht laut aussprechen, wie viel ich damals gewogen habe.
Ja, doch, ist doch so. Aber wenn du es nicht sagen willst, würdest du es nicht sagen. Also entschuldige, ich will dich da nicht...
Auf jeden Fall um einiges weniger als heute. Ja. Und
okay. Und auch beim zweiten Mal hast du das über den Kopf entschieden?
Beim zweiten Mal wog ich sogar noch weniger als beim ersten Mal.
Ja, das sagtest du eben, genau.
Und da lag ich auch erstmal für eine Woche im Krankenhaus, bevor ich auf die psychosomatische Station gekommen war. Aber und da lag ich auch mit Sonde.
Ja, okay. Aber die hast du auch drin gelassen?
Ja.
Weil die Variante gibt es ja auch.
Ja,
nee. Die Sonde zu verabschieden.
Also schön war es nicht.
Nee.
Aber es hat mir halt das Überleben ermöglicht.
Ja, und offensichtlich hast du ja davon einen großen Anteil in dir. Wann, ist nicht so wichtig, also es geht auch da nicht ums Datum, aber wie ging die Veränderung vom Müssen zum Wollen? Also weil das Müssen ist ja von außen und das Wollen kommt von innen.
Richtig.
So, und im Grunde, also ich mache jetzt gerade irgendwie das, so, das kommt von außen, so ein bisschen irgendwie auf Kopfhöhe. Und das Müssen ist eben, das Wollen, entschuldige, kommt natürlich im besten Fall von unten irgendwie, aus seinem ersten, zweiten Chakra, weil da sitzt die Lebensenergie. Du bist ja auch Yogalehrerin.
Weil der Schmerz wahrscheinlich größer war als.
Ja, ja. Die treffen sich ja in der Mitte. Also gefühlt drittes Chakra, Magen, Verdauung.
Ja,
also das war der größte Kampf, oder?
Genau, und ich glaube, das richtige Wollen kam erst, als ich wirklich ganz alleine war. Und zwar auf Bali.
Ah. Okay, das heißt, du bist dann für die Yoga-Lehrerausbildung oder überhaupt nur Yoga, oder?
Nee, das wäre schön gewesen, aber so weit war ich damals noch nicht. Das war 2017, als ich im März, da hatte ich bislang 8 Monate an der Uni in Lugano gearbeitet, also als PhD-Student. Mit einer traumhaften Wohnung, mit Blick über den Lugano-See. Oh. Es sah wieder alles perfekt aus, aber ich habe mich tot gearbeitet.
Was nicht zu fühlen?
Und gegessen habe ich kaum was. So.
Ja.
Genau. Gefühlt habe ich sowieso nichts mehr irgendwann, bis mich mein Vater angerufen hat eines Abends und hat gesagt, Nila, du musst jetzt nach Hause kommen. Wir machen uns solche Sorgen.
Aber hatten die dich gesehen? Oder?
Nee, das letzte Mal hatten die mich gesehen über Weihnachten. Da ging es mir schon sehr schlecht. Aber es hatte irgendwann eine Studienkollegin von mir sich bei meiner Schwester über Facebook gemeldet. Oh. Also ich habe eine jüngere Schwester, die ist jetzt 26. Und dann hat sie sich bei meinen Eltern daraufhin gemeldet. Und mein Vater hat mir ein Ultimatum gestellt, hat gesagt, entweder du kommst jetzt sofort nach Hause oder ich steige in den nächsten Flieger.
I beg you.
Und das tat er dann auch. Am nächsten Morgen stand er bei mir vor der Haustür. Und daraufhin hat er mich sofort krank gemeldet. Wir saßen erstmal beide heulend auf dem Boden in meiner Schweizer Wohnung und haben überlegt, was als nächstes getan werden sollte. Eins wusste ich, in die Klinik wollte ich nicht ein drittes Mal. Und da hat er mich gefragt, Nila.
Das Programm kannst du ja auch schon gut, ne?
Ja, genau. Ich wusste rein da, zunehmen, rausgehen. Aber ich will auch jetzt nicht hier, damit das keine Hörerin oder kein Hörer sich denkt, dass ich generell was gegen Kliniken habe. Also ich glaube, das hat seinen Sinn und Zweck. Und ich glaube auch, dass wenn man mit der Einstellung dahin geht, ich möchte wirklich aus mir heraus heilen. Ich habe diesen Willen, aber ich brauche die Begleitung und ich brauche diese intensive Betreuung. Dann glaube ich, dass es Wunder wirken kann. Was ist aber, wenn der Mensch dann da rauskommt? Das merke ich immer wieder auch in meiner Arbeit heute, dass Menschen aus einem so, es ist ja wie ein familiäres Umfeld, wenn die das erste Mal aus diesem Nest gehen oder aus dieser Klinik, wo sie ja wirklich so aufgefangen werden. Eine Frau nannte das letztens so schön, eine Hängematte. Nicht, dass die Zeit da nicht anstrengend ist, kognitiv, aber man wird ja schon, man hat seine Tagespläne und seine Strukturen, richtig. Einen geplanten Alltag und plötzlich kommt man wieder nach Hause oder geht in sein Leben zurück. Was passiert dann?
Aber wurdest du da nicht vorbereitet? Oder Tagesklinik gibt es ja auch noch, das habe ich damals gemacht.
Genau, mit meinem Burnout. Nee, das habe ich aber nicht gemacht. Mein Ziel war es ja wirklich rauszukommen und mein Leben wieder zu leben. Oh, Wahnsinn. Ja. Das habe ich dann aber nicht hinbekommen, insofern. Nee. Ja, also beim zweiten Mal, beziehungsweise als ich dann wieder so tief gefallen war, dann hat mein Vater mir gesagt, was willst du eigentlich wirklich? Oder was meinst du, würde es dir in deinem Zustand gut tun? Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, ich weiß ja gar nicht mehr, was ich überhaupt will, wer ich überhaupt bin. Und daraufhin hat er gesagt, was möchtest du? Und habe ich gesagt, ich möchte Wärme, ich möchte nette Leute, ich möchte nicht dieses ganze, diese Kultur und diese Gesellschaft, die geprägt ist von Perfektionismus, das will ich nicht mehr. Und dann hat er gesagt, okay, dann gibt es hier ein paar Möglichkeiten.
Da hatte er schon was im Stumpf.
Wir haben uns dann gemeinsam hingesetzt und geschaut, was es eventuell für Alternativen gäbe. Und dann kam so Thailand und Bali irgendwann ins Gespräch. Ich wollte aber in ein Resort bzw. eine Unterkunft gehen, wo man mir auch helfen würde mit meiner
Thematik.
Unbedingt,
genau. Also irgendeine
Art Betreuung. Jetzt nicht einmal nach Bali, One-Way-Ticket zurück. Genau. Ja, genau. Nee, und insofern hatten wir dann alles gebucht und 3 Tage später bin ich wirklich nach Bali geflogen. Für vorgesehene 2 Wochen. Mit Hin- und Rückflugticket. Das wurden dann allerdings knapp oder fast, ja, 6 Monate. Insofern, ja. Also meiner Überzeugung nach, es hätte auch niemals nach 2 Wochen, wäre nicht das Wunder passiert und ich wäre irgendwie kaum geheilt gewesen, wenn es so etwas überhaupt gibt. Aber in der Zeit habe ich wirklich sehr, sehr viel über mich selbst gelernt. Das erste Mal eigentlich.
Ja, und was war das, wo es irgendwie auf einmal warm wurde, sage ich jetzt mal? Also in dir ja auch?
Ich glaube, dass es ein Prozess ist. Genauso wie der Zeitpunkt, an dem die Magersucht eingetreten ist, den kann ich gar nicht explizit benennen, so ist ja auch Heilung und das Leben an sich ein Prozess. Deswegen könnte ich dir jetzt nicht das Datum sagen.
Nee, nicht wann Datum, aber manchmal ist es eben, also vielleicht in deinem Fall ein Gefühl. Also, ja. Weil das war ja danach, war ja, eigentlich hast du ja danach gesucht.
Ja, es ist so die Suche nach mir selbst oder die Suche nach einem Gefühl, das ich bislang nicht kannte, nach innerer Zufriedenheit und dieser Wärme, hat mich eigentlich ja zu mir zurückgeführt. Deswegen mein Buchkapitel heißt auch Der steinige Weg zurück zu mir. Und ich kann mich noch an ein Ereignis aus Bali damals erinnern, wo ich weinend, wie viele Abende damals, am Strand saß und ein Balinese zu mir kam und meinte, Nila. Also er kannte mich, weil er aus der Hotelanlage kam und meinte, what does living a good life mean to you? Habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, das gute Leben, das kenne ich nicht für mich, das bin ich gar nicht wert zu leben. Oh. Und da hat er mir gesagt, you, my dear, are free to consciously create your own good life. Und das ist seitdem auch mein Spruch. Habe ich meine Karten mitgebracht?
Ja, wie schön.
Ja. Und so dieses, es liegt wirklich in meiner Hand. So mein Leben. wie viel Nahrung ich zu mir nehme, was ich zu mir nehme, wie ich mein Leben gestalte.
Und das an dem Abend am Strand?
Genau. Das habe ich damals dann diesen Spruch. Auch,
oder?
Ja, diesen Spruch habe ich dann.
Ja, ich frage mich gerade, weil wie kam es, dass du das in dem Moment plötzlich, du hast ja vorher gesagt, du warst auch gar nicht offen, Dinge zu hören. Also wenn dir Menschen auch gesagt haben, du hast eine Magersucht oder genau. So, dann wäre ich. Und jetzt kommt der Balinese und sagt das und du bist offen dafür. Was war da in dem Moment anders?
Weißt du, ich glaube, bei der Essstörung ist es so wie bei vielen anderen Krankheiten, ich möchte es jetzt nicht als Sucht oder Störung deklarieren, dass wenn Essen nicht das Problem ist, dann ist es dort auch nicht die Lösung zu finden. Das heißt, diese viel tieferen Gründe und Ursachen der Magersucht, der Bulimie, der Depression, die an der Wurzel zu packen, das war, da kam ich nie an, da bin ich nie hingekommen. In keiner Therapie, keiner Klinik und deswegen habe ich mich sozusagen selbst auf den Weg dorthin gemacht. Was liegt da eigentlich? Ich habe da auch einen Abschnitt in meinem Buch stehen.
Ja, lies mal. Also lies gerne vor, ja, natürlich. Ich schenke mal ein bisschen Tee nach. Wir sind nicht auf der Toilette, sondern...
Okay, gut, Caesar, dass du es nochmal sagst, weil das hätten jetzt unsere Zuhörer auf jeden Fall gedacht.
Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, aber ich assoziiere das damit.
Ah, der ist übrigens köstlich.
Ja.
Wie war der Name noch gleich?
Ich glaube, der Tee heißt Seelenbalsam und ist natürlich von unserer Kräuterfrau Daniela Wolf, beziehungsweise von dem unfassbar tollen Teeladen in Hamburg, also alle, die in Hamburg sind, eine kurze Werbeeinspielung für Sapori und Colori. Mhm. Sitzen hier am Ende vom Grindel oder gegenüber. Ja, ganz, ganz toller Laden. Die beiden Inhaber wissen so viel. Das ist wirklich, allein da mal reinzugehen, eine halbe Stunde, bringt ein bisschen Wartezeit mit. ist ein Geschenk.
Ja, schön. Da kann ich mich dran erinnern. Meine Mami bringt auch häufig Kräuter von denen mit.
Ah, guck mal. Ja, ja, sehr besondere Energie.
Eine bestimmte Mischung und ganz besonders.
Mhm. Ja.
Mhm. Okay.
Na gut.
Ready?
Dauert auch nur 3 Minuten.
Ja, vielleicht. Wir haben Zeit.
Mhm. Okay, so. Über die vergangenen Jahre hinweg habe ich vor allem gelernt, dass mein Schmerz und das innere Gefühl von Leere und Unsicherheit nicht immer geheilt werden wollen. Sie möchten einfach nur wahrgenommen, akzeptiert und behutsam gehalten werden. Vielleicht sollten wir sogar ganz davon Abstand nehmen, krampfhaft zu versuchen, unsere Gefühle zu heilen. Anstelle dessen sollten wir lernen, unsere Gefühle so anzuerkennen, wie sie sind, und mit Liebe in unserem Herzen zu tragen. Die Kunst liegt nämlich genau darin, nicht das Gefühl, sondern die dahinterliegenden Bedürfnisse zu befriedigen. So können wir auch lernen, uns mit der Ursache und nicht nur mit dem Symptom zu befassen. Leider wird in unserer Gesellschaft allzu oft auf das Symptom geschaut und im Zuge dessen auch das Symptom behandelt. Doch wenn Essen nicht das Problem ist, dann ist dort auch nicht die Lösung zu finden. Das gleicht einem Gärtner, der das Unkraut in seinem Garten mit einer Schere schneidet, ohne dabei die Wurzeln zu entfernen. Das Resultat? Nach einiger Zeit wird das Problem, also das Unkraut, erneut zutage kommen. Der Kreislauf beginnt von vorne, bis sich der Gärtner dazu entschließt, das Problem im wahrsten Sinne des Wortes an seiner Wurzel zu packen. Genauso sieht es auch mit der Behandlung einer Essstörung aus. Erst wenn wir uns auf die Reise durch unsere Gefühlswelt und unsere unbefriedigten Bedürfnisse machen, können wir anfangen zu verstehen, was wir wirklich brauchen. Erst wenn wir die Essstörung an ihrer Wurzel gepackt, sie behutsam aus der Erde gezogen und gelernt haben, mit dem unangenehmen Gefühl der Leere zurechtzukommen, können wir uns damit beschäftigen, was wir an ihrer Stelle einpflanzen, nähren und pflegen wollen. Für diese Reise bedarf es neben dem starken Willen, sich vom Unkraut zu trennen, auch den Mut, seinen Garten umzugraben, sowie eine große Portion Eigenverantwortung, um einen neuen Samen zu pflanzen und diesen täglich zu bewässern.
Mhm. Torbock. Sehr schön. Mhm. Du erst?
Ich gut, ich komme natürlich jetzt aus der Sicht des Gärtners und habe den Garten umgepflügt und gegen den Kampf gegen den Girsch gehabt im Sommer, der nie aufhört, der immer wieder kommt. Ja, es ist ein sehr schönes Bild, tatsächlich, ja. Weil es eben nicht mit einmal, auch mit einmal rausrupfen nicht.
Richtig.
Selbst wenn man es an der Wurzel packt und rausrupft, sind da trotzdem noch so viele kleine Verbindungen, die weiter kontinuierlich Beachtung haben wollen. Mhm. Ja. Und nichtsdestotrotz ist die Wurzel anzupacken der erste Schritt. Ja, magst du über deine Wurzel was teilen? Also was kam da, was hast du da zutage gefördert, das dir jetzt ermöglicht, oder zumindest dass das Gefühl, was bei mir gerade kommt, dass es dir ermöglicht, dich nur noch in Anführungszeichen um die kleinen Fasern zu kümmern?
Ja, ich glaube, dass das Wichtige ist, dass also ich rückblickend auch sehr genau sehe, wann sich mein Leben unkontrollierbar angefühlt hat. Also als ich damals also im Bachelorstudium war für 3 Jahre in Heidelberg, ging es mir soweit gut. Also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt komplett geheilt war, aber es ging mir körperlich gut. Ich hatte Spaß im Studium, ich bin rausgegangen ins Leben, ich hatte einen tollen Freund. Und dann kurz bevor das Studium zu Ende ging, sind an einem Tag 2 Dinge gleichzeitig passiert. Und zwar hat sich mein Freund von mir getrennt und mein Opa ist verstorben.
Wow.
Genau. Und das war für mich erstmal ein Weltzusammenbruch, so würde ich das heute sehen.
Ja.
Aber damals habe ich nicht eine Träne verloren.
Okay. Sondern hast dich abgekapselt?
Ja, ich habe dann weiter an meiner Bachelorarbeit geschrieben und mich schon nach Studiengängen für den Master umgeschaut. Das weiß ich noch.
Also du hast dich in deinen Kopf verabschiedet oder in dein Hirn. Es ist ja. Aber weil dein
dann
System
ging es
das
auch nahtlos
kennt.
Weiter. Genau.
Ja, aber das ist ja was, worauf du dich verlassen kannst.
Genau, das funktioniert.
Das funktioniert gut und ich finde es auch ganz wichtig, das auch positiv zu sehen. Weißt du? Dass du irgendwas immer in dir hast und sei es, es ist dein wacher Geist oder deine Intelligenz, die weiß, okay, ich kann im ersten Moment mit dem Schmerz nicht umgehen.
Genau, und deswegen schalte ich kurz ab. Also es ist wie so ein, wie so ein Notstrom.
Genau,
fühlt sich das an. Yeah. Wie so ein Notstrom, der dann greift und dich erstmal in eine andere Ebene bringt, damit du das zu einem anderen Zeitpunkt, wo es dann vielleicht leichter geht, verarbeiten kannst.
Genau. Ja. Und das, also ich habe eben... Also alles, glaube ich, wahrgenommen, was du vorgelesen hast. Das, was am meisten resoniert hat bei mir, war, als du gesagt hast, es ginge darum, eben nicht dieses Rausreißen der Wurzel und eben auch nicht oben abschneiden, aber dieses behutsame Rausnehmen oder dieses behutsame Anschauen des Gefühls oder der verschiedenen Gefühle.
Genau.
Wie ist dir das dann gelungen?
Das war erneut ein Prozess.
Ja. Also hast du dich erst in die Arbeit gestürzt?
Genau. Ja, also in die Arbeit gestürzt, das war dann wieder im Studium.
Genau.
Da habe ich natürlich die Wurzel nicht behutsam angefasst, sondern gar nicht erst berührt.
Ja.
Und dann ging es halt so weit, dass ich im darauffolgenden Jahr wieder in der Klinik war, das zweite Mal.
Mhm.
Genau.
Na, das war das zweite Mal. Okay, und dann hast du da... Wieder die Hängematte genommen.
Danach ging es dann in die Schweiz.
Aha, okay.
Für mein Doktorandenstudium.
Okay. Und dann kam Bali.
Genau. Und dann kam ich zurück und war nicht geheilt, würde ich nicht so sagen. Aber ich habe auf jeden Fall dort meine Yogalehrerausbildung gemacht, weil ich bin das erste Mal mit dem Yoga in Kontakt gekommen, als ich da in diesem Retreat für die 2 Wochen war. Und das war für mich eine vollkommen neue Welt. Das war das erste Mal mein Körper spüren und
Hast du vorher keinen Sport gemacht?
Kaum, wenig.
Ach so, aber das tun ja eigentlich viele, ne?
Dass sie nee, das war bei mir nicht der Fall.
Immer Wasser
ich habe dann eher mich also beim Essen restriktiert, aber Sport.
Ach so.
Nee, das konnte ich gar nicht mehr irgendwann. Also
okay.
Ich habe mich kaum noch bewegt, um ehrlich zu sein. Ich hing dann damals nur noch hinterm Schreibtisch. Meine Wohnung in der Schweiz war auch direkt gegenüber vom Uni-Gebäude. Mhm. Das einzige Problem war, dass sie im fünften Stockwerk lag. Ohne Fahrstuhl, sodass ich am Schluss auch kaum noch hochgekommen bin. Mhm. Okay. Mhm. Ja, und dann bei dem Yoga, das war einfach so die Erfahrung, meinen Gefühlen auch, und das meinte ich zu Beginn dieses Gesprächs auch, Emotion, Energy and Motion, also diese Energie, die braucht die Bewegung, weil sonst, einer meiner Yoga-Lehrer hat damals immer gesagt, das ist stuck in your body, Nina. Yeah, yeah. Und,
ja, es ist so, ich finde es so wunderbar, wenn das immer, also ist jetzt nicht so, dass ich das noch nie gehört habe, dass jemand sagt, der ist something stuck, so wo auch immer, in welcher Körperregion, ich finde es total verwunderlich und erstaunlich und toll und faszinierend. Der Körper ist doch so faszinierend.
Mhm. Richtig.
So, wenn es fließt oder wenn es eben nicht fließt.
Genau. Und ich meine, wenn wir über Emotionen sprechen oder, also heutzutage dreht es sich in meiner eigenen Arbeit immer viel um das Thema Intuition und innere Weisheit und Wahrheit. Und wenn man sich mal Gedanken darüber macht, was sagen denn wir denn, wenn wir über solche Dinge wie Intuition sprechen? Wir sagen, ich habe ein Bauchgefühl oder ich spüre das im Herzen. Man sagt ja selten, ja, mein Gehirn weiß das jetzt, sondern es kommt ja aus dem Körper, diese Intuition dann. Genau, und das hat mir einfach eine neue Welt eröffnet, also die Welt meiner Gefühle so ungefähr. Und daraufhin wollte ich halt dieses Yoga-Training unbedingt machen. Mhm. Nicht, um irgendwann selbst zu unterrichten, sondern für mich. Da sich mein Körper aber damals noch in einem Zustand befand, wo ich vielleicht gerade mal eine halbe Stunde auf der Matte sitzen und mich stretchen konnte, aber jetzt nicht großartig Vinyasa-Flows vollbringen konnte, hat man mir dann gesagt, ich müsste auch ein gewisses Gewicht erreichen, um bei diesem Training teilzunehmen. Und das war sozusagen dann mein nächstes Ziel. Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich das unbedingt wollte. das war auch eine großartige Zeit. Keine einfache Zeit, aber sehr, sehr lehrreich. Mhm.
Und was war dann anders? Weil in den Kliniken haben sie dir auch gesagt, also du musst jetzt was essen, so.
Das
weil
Ziel.
Ich wollte ja da weg.
Ja, und auf Bali?
Naja, ich
wollte eigentlich in deinen Körper, also da war...
Naja, ich wollte unbedingt dieses Training machen, weil ich einfach gespürt habe, dass mir das so viel bringt. Das war sozusagen mein Ziel, auf das ich hingearbeitet habe und nicht, wovon ich weggearbeitet habe.
Okay, also das erste Mal die Tür aufgemacht im Sinne von, das ist hier übrigens mein Körper. Das hat mit mir zu tun. Und dann kam darüber dieses, und ich bin verantwortlich.
Ja, und das erste Mal kam es halt aus, es kam aus diesem Gefühl. Es hat sich einfach so gut angefühlt. Und es war nichts, was mein Kopf gesagt hat. Es war nicht so, dass mein Kopf gesagt hat, du musst diese Yoga-Lehrer-Ausbildung machen, damit du dann später noch eine Ausbildung hast.
Noch
genau.
Schein und dann,
so ging es dann mich danach weiter, weil ich dann ja noch nebenberuflich oder abends studiert habe und zwar ein Fernstudium zur Ernährungsberaterin. Ja, nach Bali. Und das war auch etwas, wo man sagen könnte, das war eher wieder Kopf. Und bei dem Yoga-Training war das aber anders.
Und hast du noch Kontakt dahin?
Ja.
Ja, okay, du strahlst.
Ja, also ich wollte eigentlich, bis die letzten 4 Jahre war ich jedes Jahr bis auf letztes Jahr dort. Das letzte Mal im Dezember für 4 Wochen bis kurz vor Weihnachten 2019. Ich wollte eigentlich dieses Jahr wieder, aber das wird wohl auch erst nächstes Jahr wieder so weit sein.
Wegen Corona, oder?
Ja, und das Training, die bieten erst nächstes Jahr, es gibt eine Kombination aus Yoga und Meditationstraining. Ich glaube, das würde ich ganz gerne machen.
Meditierst du jetzt auch?
Ja, für mich schon.
Und das wäre ja früher auch nicht gegangen.
Nein. Gott, mit mir ganz alleine Zeit zu verbringen, mit mir und meinen Gefühlen, die ich damals gar nicht fühlen konnte. Dafür war dann auch für mich gar nicht die Zeit.
Aber es ist schön und es finde ich auch gut, das nochmal zu benennen, weil es ja immer auch so die Frage ist, meditierst du oder meditierst du nicht? So. Und wer sagt, er meditiert nicht oder kann das nicht oder so, schämt sich dann auch direkt oder eben auch nicht. Wie auch immer, aber ich finde es wichtig, das zu benennen. Also das weiß ich irgendwie noch so aus meinen verschiedenen Ausbildungen. Also es ist schon, oder das Ziel der Meditation ist ja, dass es in dir friedlicher wird. So, wenn es das aber nicht ist, dann ist eben Meditieren auch irrsinnig schwierig.
Richtig.
So, und das darf ein Prozess sein, nicht jeder ist der bessere Mensch, der meditiert, aber finde ich gut, dass du das
Ja, hier. Und ich finde auch gerade heutzutage, es gibt einfach keinen Masterplan. Also das sehe ich halt immer wieder. Sei es, man ist in den sozialen Medien unterwegs, da wird immer der 7-Schritte-Plan zum gesunden Essen, zum guten Leben, zum dies und das und die Yoga-Bücher.
Ich habe mich, Cesar, kurz zu deiner, nicht jeder, der meditiert, ist ein guter Mensch. Ich bin definitiv ein guter Mensch, wenn ich meditiere. Ansonsten nicht gebrauchbar. Und ich liebe ja den Spruch von unserer gemeinsamen Ausbilderin, Professor Dr. Barbara von Maibohm. Die sagte, irgendwann wird das wie zum Zähneputzen. Also wenn du das Haus verlässt und du hast nicht Zähne geputzt, fühlt man sich eigentlich ziemlich scheiße.
Ja.
Und mittlerweile das Gefühl habe ich tatsächlich auch jetzt das ein oder andere Mal gehabt, wenn ich nicht morgens meditiert habe, dann fühle ich mich nicht unbedingt besser für den Tag. So, aber anyway, das nur kurz eingeflochten. Jetzt habe ich natürlich das vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Hilf mir nochmal auf die Sprünge.
Wir können leider nicht in deinen Kopf gucken.
doch, kommt gleich wieder, bin ich mir ziemlich sicher.
Wir waren
bei der 7-Schritte-Plan, 7 bei Social Media.
Ja, dankeschön, da ist es wieder. Denn ich habe natürlich in Vorbereitung auf heute mal ein bisschen recherchiert und jeder, der weiß, wo ich gerne gucke, das ist Arte.
Ach so.
Arte Mediathek. Und tatsächlich waren da 3 oder 4 Dokus zum Thema Magersucht. Und alle hatten einen sehr großen Schwerpunkt auf dem Thema soziale Medien. Also es ist fast so, das ist wie Feuer, wie Öl, wie für
toxisch,
das Thema. Ne? Also total toxisch. Wie ja eigentlich auch für uns alle. So, nur die einen lassen es vielleicht mehr durch, die anderen weniger. Wie ist deine Erfahrung damit?
Also damals, also auf Bali habe ich sogar meinen eigenen Instagram-Kanal About the Good Life gegründet, aber verfolgt habe ich nie per se andere Frauen mit Magersucht oder Essstörung. Ich glaube, das kann nach hinten losgehen, aber ich habe letzte Woche erst gerade ein sehr interessantes Podcast-Interview gehört mit dem Mark Human. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich kann das auch gerne nochmal recherchieren. Der macht immer großartige Podcast-Folgen. Ist selbst ein Arzt aus den Staaten über bestimmte psychische Erkrankungen. Und letzte Woche war das Thema Essstörung und was bedeutet es eigentlich, sich gesund zu ernähren? Was bedeutet Magersucht und was bedeutet auch Bulimie, zu viel, zu wenig? Und er hat zum Beispiel gesagt, dass die Forschung zeigt, dass es Essstörungen schon seit geraumer Zeit gibt und sich die Zahlen prozentual auch nicht verändert haben über die Jahre. Das heißt, auch jetzt mit dem Schwung an sozialen Medien, zu denen wir einfach heutzutage Zugriff haben, hätte sich das nicht verändert. Insofern kann das nicht ein Auslöser sein, aber ich würde dir auch zustimmen in dem Sinne, dass du sagst, das ist wie Öl auf heißes Feuer oder Flamme. Und wenn sich jetzt jemand, ein Betroffener, sich versucht, im Netz Hilfe zu holen, dann würde ich dem auch immer davon abraten. Die Lösung ist einfach nicht im Außen und schon gar nicht in den sozialen Medien zu finden.
Ja.
Und da sehe ich so die Gefahr, dass viele versuchen, heutzutage gibt es auch immer mehr Leute, die dieser Bewegung der Selbstheilung folgen. Ich glaube schon, dass wir alle lernen können, uns selbst zu helfen und selbst zu heilen, aber nicht alleine.
Das ist nochmal ein sehr schöner Satz. Ja, weil
Selbstheilung heißt nicht, dass ich es alleine mache. Nee, und das verwechseln Menschen häufig, die sagen, ja, ich verfolge eine ganz tolle Community auf Social Media, bin dann noch in einer Facebook-Gruppe. Das heißt ja nicht, dass man automatisch in die Umsetzung kommt.
Das stimmt.
Ja, plus, also ich finde, ich habe das jetzt nicht beim Thema Essen, aber bei anderen Themen, wo ich denke, ich muss auch nicht in allem der Profi sein. Ja, ich bin Profi in dem, was ich mache. Und für die Sachen, die ich nicht kann oder nicht möchte oder nicht will oder eine Blockade habe oder was auch immer, darf ich mir jemanden holen, der mich dadurch führt.
Richtig.
Die mich dadurch führt.
Ja. Sagtest du auch im Vorgespräch, es geht darum, dass dich jemand an die Hand nimmt.
Richtig.
Und das finde ich auch ein ganz, ganz schönes Wort. Ja, begleitet, weil das hat ja ganz viele kindliche Aspekte, dieses sich behutsam um die Wurzel zu kümmern. Also häufig ist es so, dass es eben in der Kindheit da irgendwelche Brüche gab. Und je jünger wir sind, desto mehr brauchen wir eine Hand. Hm. Ne? Die sagt, ich beginne zu sagen.
Genau.
Ne, du musst es nicht allein.
Ja, ganz genau. Und es, was ich auch immer wieder höre, ist, ich lese die ganzen positiven Sachen und viel positive vibes only und was auch immer hin oder her. Wenn man sich wirklich nicht gut fühlt, dann werden auch keine positiven Affirmationen dich heilen können.
Ja.
Wenn ich mir jeden Tag eine Liste machen würde, wo ich nur schöne Sachen über mich aufzähle, wenn ich das damals überhaupt gekonnt hätte, wahrscheinlich nicht, hätte das ja nichts daran geändert, dass mein Körper immer noch in einem Zustand war, der ums Überleben gekämpft hat. Das heißt, es muss ja auch der Teil kommen, an dem ich diesen Schalter umdrehe, wo ich sage, okay, ich muss auch Nahrung zu mir nehmen, damit ich zunehme. Ich kann mich ja nicht nur von positiven Gedanken heilen, also gerade spezifisch, wenn es um die Essstörung geht. Mhm. Ja. Und das meine ich nicht nur in Watte packen lassen, sondern letztens meinte eine Klientin aus den Staaten mal zu mir, Nila, you always gently push me. Also dieses ja, sehr, sehr, sehr liebevolle, aber trotzdem voranbringen. So an die Hand nehmen. Ich finde das schon schön, wie du das ausgedrückt hast, Cesar.
Ja, ich habe dich nur rezitiert. Ja, weil das finde ich enorm wichtig und es ist total gut, das mal so zu differenzieren. Selbstheilung ja, aber gerne.
Genau.
An der Hand.
Ja, ich stelle auch gerne Menschen die drei Fragen, die mir damals sehr geholfen haben, weil ich ja auch möchte, dass man lernt, sich selbst zu helfen, wenn es einmal nicht gut geht. Weil was passiert, wenn man aus der Klinik draußen ist oder die Therapie einmal in der Woche stattfindet eventuell. Mein Coaching ist da zwar ein bisschen anders, aber was passiert in den anderen Tagen? Mhm. Was ist, wenn man abends allein im Bett liegt am Wochenende?
Genau, und es geht auch ein großer Teil um Selbstverantwortung. Richtig. Also an der Stelle gibt man die Verantwortung dann wieder ab an jemand anders. Und das war ja auch ein Wort, was ganz am Anfang von dir kam. Was waren die drei Fragen, die du stellst?
Also ich stelle mir selbst immer die drei Fragen, wie fühle ich mich? Ich habe ja bereits erwähnt, dass hinter jedem Gefühl ein Bedürfnis steckt. Daraufhin frage ich mich, was brauche ich? Und die dritte Frage ist eigentlich die alles Entscheidende. Ich frage, was kann ich dafür tun, um das Bedürfnis zu befriedigen?
Und das kann eben sein, ich rufe XY an.
Das kann sein, dass ich Mami anrufe, wie fast täglich. Das kann sein, dass ich mir wirklich Hilfe hole, wenn ich weiß, ich kann dieses Bedürfnis alleine nicht befriedigen. Das heißt, dass ich rausgehe zum Spazierengehen. Das heißt, dass ich Freunde anrufe. Das heißt manchmal auch, dass ich mich für ein paar Minuten einfach auf meine Yogamatte setze und meditiere, in Stille kehre, in mich. Je nachdem, was dann das Bedürfnis ist.
Was sind das für Bedürfnisse, die da hochkommen?
Wenn ich mich einsam fühle, dann ist mein Bedürfnis nach Kontakt, nach Community. Und dann überlege ich mir, okay, welcher Kontakt würde mir gerade gut tun? Sind das meine Eltern, sind das meine Freunde? Und wenn das Bedürfnis nach, wenn ich zu gestresst bin oder ich fühle mich gestresst und dahinter sind ja auch noch immer ganz viele andere Gefühle, nicht nur der reine Stress, sondern was brauche ich? Brauche ich jetzt einfach mal Ruhe? Brauche ich einen Spaziergang, frische Luft? Oder nein. Das ist eine Kunst, glaube ich, wenn wir Menschen lernen, unsere Gefühle wahrzunehmen, das dahinterliegende Bedürfnis benennen und daraufhin auch sagen können, kann ich das alleine befriedigen oder brauche ich Hilfe?
Schön, ist echt tief. Und wie ist das? Weil es geht ja auch um Nahrung. Also weil wenn ich jetzt eine Alkoholsucht habe, dann ist das nochmal was anderes, weil ich muss keinen Alkohol trinken. Also ich will das überhaupt nicht, gar kein Ranking da machen. Aber Essen muss ich zwangsläufig. Also es ist nochmal ein ganz anderes Umgehen im Täglichen. Also bei welchem Gefühl oder Bedürfnis fängst du da noch an zu kochen oder wenn das nicht mehr geht. Mhm. Also ich kenne auch dieses, dass ich mich nicht selbst versorgen kann. Mhm. Aber dann habe ich auch so einen inneren Plan B und gucke, okay, wie besorge ich es jetzt sozusagen? Oder wie sehe ich zu, dass jemand anders für mich kocht?
Mhm. Also bei mir persönlich ist es so, dass ich eigentlich immer einen Schrank voll Lebensmittel habe.
Ja, also aber das Machen ist manchmal auch schwer oder geht das immer?
Also das habe ich in den letzten Jahren gelernt, auf jeden Fall zu machen. Aber ich merke immer noch, wenn ich mich irgendwie eingeengt in mir selbst fühle und gerade merke ich auch, dass mir die Zukunft Angst macht, weil sie einfach unkontrollierbar ist.
Und kurz vor der Wahl, die macht uns alle Angst.
Ja, ganz genau. Und ich glaube, das ist auch so etwas, was mir so bewusst geworden ist. Häufig versuchen wir immer, in der Vergangenheit die Ursache zu erkundschaften und fokussieren uns auch häufig immer mit unserer Angst, die ja auch auf die Zukunft bezogen ist, lenken wir uns unbewusst oder manchmal sogar bewusst von dem jetzigen Moment ab. Mhm. Das heißt, deswegen wieder diese drei Fragen. Was fühle ich jetzt wirklich? Was brauche ich jetzt? Mhm. Habe ich Hunger oder habe ich Durst? Mhm. Und wann ist auch gut, also genug des Guten? Also wann bin ich auch satt? Wann habe ich mich so weit genährt, dass ich sage, jetzt bin ich zufrieden? Mhm. Also immer wieder in sich zu spüren.
Das ist auch schön, finde ich. Also, weil dieses, ich bin übrigens satt. Also, es fühlt sich gerade gut an. Mhm. Was ja für andere manchmal schwierig ist, wenn es noch so viel Essen ist.
Und auch immer wieder darauf zurückzukommen. Ich meine, wir müssen Nahrung zu uns nehmen, damit wir überleben. Und dieses sich nähren, also die Nahrung, im Englischen, ich habe ja ein Programm, was ich gerade auch wieder leiten darf, nennt sich The Total Transformation. Und da habe ich gerade in der letzten Sitzung am vergangenen Samstag ging es um das Thema Intuitive Eating. Mhm. Und das im Englischen gibt es ja das Wort Eat und Nourish, also sich nähren und essen und einfach mal das Wort auszutauschen. Also nicht eat, sondern nourish zu benutzen. So wie ich esse jetzt, ich nähre mich jetzt. Ich finde, das macht schon einen das ganz großen Unterschied. Schon Unterschied. Ja, genau. Richtig.
Das macht ja schon
bei. Welche Bedeutung geben wir eigentlich der Nahrung?
Ja, blankes Essen ist häufig nur so ein Stopfen. Also kann auch schön sein, aber.
Und zu welchem Zweck? Essen um des Essens willen, weil wir wissen, sonst funktionieren wir nicht oder weil wir uns nähren wollen. Und dann kommt man ja auch immer weiter und sagt, okay, mit was will ich mich überhaupt nähren? Muss das jetzt jeden Abend die Pizza sein oder darf das auch mal eine super knackige, köstliche Süßkartoffel mit Hummus und Kichererbsen im Ofen sein? Also,
Ja, das ist dann auch nochmal.
Was will ich eigentlich?
Das ist der nächste Schritt. Da haben wir auch echt viel gelernt bei Susanne Liedtke, die dieses Nobody Told Me macht. Und meine eine Freundin Birgit ist total beglückt in diesem Kurs.
Ich habe den auch auf der Liste. Ich finde den total spannend. Ich will den auch gerne machen.
Also und da geht es unterm Strich eben auch darum, wie nähere ich mich. Also ich will das jetzt nicht, das ist nicht meine Aufgabe, das zusammenzufassen. Aber ich glaube, dass es eben für alle Menschen darum geht, wie nähere ich mich, dass es mir gut geht, was fühle ich, wo will ich dann hin und da so ein bisschen die Geschwindigkeit rauszunehmen.
Richtig. Und ich meine, ich finde, die Nahrung ist eine super Option, damit anzufangen. Und dann kann man weitergehen und sagen, okay, was nährt mich außerhalb des Bereiches der Nahrung noch? Also nähren mich die sozialen Netzwerke oder welche Personen nähren mich? Also, wen lasse ich in mein Leben?
Und wen auch nicht.
Genau.
Sehr schön. Wie würdest du denn deine Kurse benennen? Weiß ich nicht, aber vielleicht erzählst du noch ein bisschen darüber, damit da so ein bisschen die Tür aufgeht. Für das, was du aus dem gemacht hast, was du jetzt alles schon erlebt, erfahren, durchgefühlt hast. Und
Also ist im Moment ich habe mich zu Beginn dieses Jahres, am 1. März, habe ich mich selbstständig gemacht als ganzheitlicher Coachin. Und ich biete zurzeit nur auf Englisch ein Gruppenprogramm an. Das geht über 3 Monate, also 12 Wochen. Das nenne ich The Total Transformation. Und das geht halt um ganz, ganz viele Aspekte. Also im ersten Monat um Mind, also ganz viel um Gefühle, um Gedanken, auch tiefsitzende Glaubensansätze. Damit beginnen wir eigentlich. Gefühle fühlen lernen mit den Gedanken. Es gibt immer so, ich stelle ziemlich viele Dinge, die da draußen, sage ich mal, vorgestellt werden, so ein bisschen auf den Kopf oder in Frage, würde ich sagen. Mhm. Es gibt ja immer wieder diesen Ansatz zu sagen, change your thoughts, change your life. Also verändere einfach deine Gedanken, um dein Leben zu verändern. Dem widerspreche ich so ein bisschen. Ich sage mal,
Mann, der macht dich wütend, ne?
Ja, genau. Ich sage mal, es geht nicht darum, die Gedanken zu verändern, sondern es geht darum, die Beziehung zu den Gedanken zu verändern. Mhm. Also wie gehe ich damit um? Und das ist so ein Teil. Dann geht es noch im zweiten Modul, da sind wir jetzt gerade am vergangenen Samstag reingekommen, um den Körper, also um Body, um Ernährung, Nahrung, um Körperarbeit, um Emotions, die dann stuck sind, zu evozieren und auch lernen, damit umzugehen. Oder auch durch bestimmte Körperübungen aus dem Yoga geht es um Self-Care, Rest and Self-Compassion, also ganz viel um Selbstmitgefühl. Mhm. Was heißt das? Was bedeutet das? Muss das jetzt immer das warme Bad, Bubble Bath am Abend sein? Oder geht es auch um mehr, um Kleinigkeiten im Leben, um nicht nur diese Luxusmomente, sondern was ganz anderes eventuell? Dann geht es um innere Kindarbeit. Und im letzten Modul, das ist so eines meiner, eigentlich meine Lieblingsarbeit, die letzten 4 Wochen geht es dann um die Soul, also die Seele, Passion, Persönlichkeit stärken. Da biete ich auch einige Persönlichkeitstests an, die man dann freiwillig noch dazu machen kann. Und das last but not least, turning wounds into wisdom, also die eigenen Wunden in seine eigene Wahrheit zu transformieren. Mhm. Und die eventuell dann auch mit der Welt zu teilen.
Mhm. Sehr schön.
Genau, und das ist ein Gruppenprogramm für Frauen, das ich bislang auf Englisch anbiete, aber ich könnte mir vorstellen, dass eventuell ab dem kommenden Jahr auch auf Deutsch einmal anzubieten. Mhm. Wer weiß. Mhm. Versprechen kann ich nichts, aber die Nachfrage ist groß und insofern.
Ja, ist doch schön.
Eine Deutsche hatte ich jetzt bisher auch dabei.
Mhm. Sehr schön. Aber es gibt es noch nicht für Jungs, ne? Oder für Männer.
Also ich bin für alles offen.
Ja.
Das ist auch mal eine spannende Idee, auf jeden Fall. Ich habe nur gemerkt, momentan ist es ganz schön, in diesem Woman Circle zu sein.
Mhm, das
und Frauen
ja auch
aus der ganzen Welt. Genau, ist auch sehr besonders, auch wenn es über Zoom ist.
Haben wir ja auch festgestellt, dass die Kraft wirkt ja trotzdem. Das ist ja was sehr Besonderes. Schön. Und wir wollen die Männer bei allem nicht ausschließen.
Nein, das finde ich schon auch wichtig. Ich weiß gar nicht genau, ehrlicherweise wollte ich das noch googeln und habe es natürlich verpeilt. ich weiß nicht, wie hoch der Prozentsatz ist.
Magersucht bei Männern?
Ja, also Essstörung oder wie man das nennt. Ist jetzt, glaube ich, größer, als wir wissen und denken.
Und ich glaube sogar, das ist natürlich totale Annahme gerade, aber die Gefühle dahinter sind wahrscheinlich noch mal extremer, weil es noch ein größeres Tabuthema ist.
Das,
ich glaube, gerade das Thema Scham.
Mhm. Ja.
Das überhaupt mal auszusprechen oder zuzulassen, das zu spüren.
Ja.
Also sich selbst bewusst zu werden.
Ja, würde ich jetzt auch mutig behaupten, dass das für so junge Männer oder eben auch in der Pubertät noch schwieriger ist.
Ja, und wenn man sich mal vorstellt, wenn über Jahre hinweg die eigenen Bedürfnisse immer bewusst oder unbewusst unterdrückt wurden, dann ist es ja eine Kunst, erst einmal zu erlernen, den Bedürfnissen wieder Raum zu schaffen und zu geben und denen auch zuzuhören. Also, und das bedarf wieder Zeit.
Mhm.
Und an die Hand nehmen.
Unbedingt. Ja, schön. Ist echt toll.
Ja, und neben dem Programm biete ich natürlich auch Einzelcoachings an. Also, ja. Ist auch was ganz, ganz Besonderes.
Ja.
Weil ich sehr viel Wert auf diese tägliche Begleitung lege.
Ja.
Also bei mir kann man sich wirklich montags bis freitags bei mir melden.
Samstag, Sonntag nicht?
Im Notfall, ich sag mal so jein, also für E-Mails bin ich natürlich immer da. Und ich habe auch eine App, die nennt sich Signal, die ich benutze. Das ist, die ist ähnlich wie WhatsApp, aber halt etwas, sag ich mal, professioneller. Genau, und da kommuniziere ich eigentlich täglich.
So. Ja.
Gebe auch immer Impulse. Was ich bei manchen merke, und das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung damals, ist, dass man häufig morgens einfach nur jemanden braucht, der an einen denkt. Also man möchte, jeder von uns möchte, glaube ich, gerne morgens hören, so schön, dass du auch.
Die Wochenenden und dann mit Kindern und alleine und alleinerziehend und dann ist am Sonntag ist ja niemand da. Auch per WhatsApp alle hängen mit den Familien
ganz
und so.
Genau.
Das ist schon manchmal, und jetzt stelle ich mir noch ohne Kinder noch mal schlimmer oder keine Ahnung, gar nicht wertend.
Weniger Ablenkung.
Ja, und dann gemein.
Ja, aber ist schön. Also deswegen, das finde ich super wichtig.
Einfach so, I'm here. Oder manchmal, also was ich bei manchen merke, die brauchen eine Frage am Tag. Die wollen sich mit irgendwas auch beschäftigen.
Ach so.
Und wenn ich dann, ist so schön immer, was könntest du dir heute Gutes tun? Das ist jetzt eine sehr einfache Frage, aber es gibt auch andere Fragen, die dann tiefer gehen. So.
Du kannst ja selber auch entscheiden, ne? Also ich liebe ja diese Frage nicht, wie geht's dir, sondern was brauchst du und was brauchst du wirklich? Und je nachdem jetzt auf welcher Ebene man sich da brauche ich jetzt irgendwie den Burger oder warum brauche ich den Burger? Und da kann man ja so schön dann hinabsteigen in die Tiefe, je nachdem, wie weit man gehen will.
Aber das finde ich ganz...
Und sich selbst auch lernen, diese Fragen zu stellen. Die stelle ich auch zu Beginn jeder Stunde in dem Gruppenprogramm, stelle ich immer, wie fühlst du dich gerade wirklich? Mhm. Das Erste, was ich höre, ist immer good oder gut. Und dann wirklich und dann kommt immer noch was anderes. Und das ist auch das Schöne, wir Menschen sind ja dazu fähig, mehr als ein Gefühl zu spüren. Und dann frage ich immer und dann kommt immer ein bisschen durcheinander, ein bisschen ängstlich, ein bisschen verwirrt. Es kommt immer das und.
Es gibt ein ganz tolles Kinderbuch, das heißt Ein gutes Gefühl, glaube ich. Oder
von Ein guter Plan kommt
das
richtig.
Ja, oder irgendwie sowas. So, da ist es wie so ein Tagebuch. Da geht es immer jeden Tag dieselbe, wie geht's dir? Was hast du heute Besonderes erlebt? Das dritte ist, komme ich gerade nicht drauf. Und dann gibt es aber unten so, ich sag mal, 25 verschiedene kleine Monster und jedes Monster hat ein Gefühl. Aber wenn du Kinder, oder zumindest bei meinen, das ist so, und ich glaube, die anderen Mütter bestätigen das auch, fragst, und wie war es heute in der Schule und wie war es in der Kita? Gut. Kommt dann aber nicht mehr. Und dieses Buch ist wirklich da nochmal einzutauchen, okay, war es gut, aber war ich auch gelangweilt oder war es gut und ich war fröhlich oder was, so, da, so zu gucken, okay, was ist da noch? Und das macht so ganz schöne Gespräche, Kapitel auf.
Ja.
Ja, sehr süßes Buch. In Tagebuchform oder als Gesprächseinstieg oder was auch immer. Das ist ganz niedlich.
Ja. Sehr schön.
Was ich auch zum Beispiel persönlich jetzt bezüglich Tagebuch mache, ich glaube, das habe ich sogar irgendwie dabei, weil ich das immer bei mir trage, ist One Line a Day.
Ah ja, cool.
Kennt ihr das?
Ja, das gestern in der Hand gehabt und ich muss gestehen, ich habe es dann wieder weggestellt, weil der Druck dann bei mir zu hoch ist, dass ich jeden Tag schreiben muss. Aber,
ach so,
ja.
Aber das ist ja auch so interessant. Ich meine, also ich persönlich schreibe mir meine so ein Reminder für mich selbst jeden Tag rein. Und das ist so spannend, das geht ja über mehrere Jahre, dann im kommenden Jahr zu sehen, was habe ich an diesem Tag letztes Jahr reingeschrieben.
Das ist echt schön. Also ich mache dies. Ich will euch nicht langweilen, 6-Minuten-Tagebuch.
Das mache ich auch.
Ah, und das machst du trotzdem, ne?
Das ist für mich immer eine Weisheit des Tages, so nenne ich das.
Ach so.
Ah, okay. Also zur Inspiration, ja.
Ja, oder irgendwas, was ich jetzt zum Beispiel auch mitgenommen habe. Jetzt schreibe ich hier am 3. Juni Self-Love, also ich schreibe es auf Englisch, equals Self-Compassion plus Self-Responsibility, also Selbstliebe, heißt für mich Selbstmitgefühl und Selbstverantwortung. Be yourself so that the people who are looking for you can find you.
Das ist auch sehr schön.
Listen to understand rather than respond. Es sind halt immer so Dinge, die ich einfach mitgenommen habe. Manchmal höre ich auch was Inspirierendes in einem Podcast, so wie eurem. Und dann notiere ich mir das.
Ja,
schön. Ist auch was Schönes, was man sich selbst geben kann. Das muss ich auch keinem zeigen.
Ja, nee. Ich habe das in ähnlicher Form. Vorne an der Tür hängt ja gerade so ein Zettel Anziehungskraft. Also ich bin immer noch ein bisschen mehr im, ich sag mal, nicht in dem Täglichen, dafür mehr im Künstlerischen. Also wenn ich ein Wort höre oder einen Satz oder etwas, was resoniert, das, ich schreibe das gerne, ich habe so ein Journal und da male ich aber und schreibe und klebe und mache und tue und bastel. Und da vorne hängen dann immer mal so Schnipsel hier, da steht jetzt, glaube ich, Anziehungskraft. Also nicht die Anziehungskraft nach außen, sondern die Anziehungskraft auf sich selbst richten. Genau, das sind so Sachen, die dann deine Postkarte, die hier liegt, die werde ich auch daneben kleben.
Das sind ganz so toll.
Schöne Sachen, die dann hängen bleiben, ja.
I am free to consciously create my own good life.
Mhm. Ja.
Ganz egal, wo wir uns gerade im Leben befinden, weißt du, einfach immer wieder drauf. Und das ist auch so schön, was ich immer wieder sage, setzt euch, und das hat mir meine Mutter beigebracht, setzt euch Anker. Nila, setz dir einen Anker und nimm das Gefühl mit. Anker setzen. Und für mich war einfach dieser Spruch immer mein Anker, der mich immer mehr weitergebracht hat. Oder auch mir auch in Zeiten, wo es mir mal wieder nicht gut ging, immer wieder Kraft gegeben hat. Wer weiß, was morgen kommt. Solange ich bin und bei mir, ist das, glaube ich, ganz egal.
Schön.
Sodass jeder auch die Entscheidung selbst treffen darf. Ich glaube, Heilung bedarf auch einer Entscheidung fürs Leben.
Absolut. Herrlich. Ja, ganz schön. Ich glaube, wir sind sehr sicher nicht am Ende, aber die Stunde so.
Satt, wir haben es ja vorhin auch genannt, also für den Moment. Das, ja, natürlich, das ist ein Riesenfeld, ein Riesenthema. Könnten wir tagelang drüber sprechen und tun es bestimmt auch noch. Und trotzdem für den Moment vielen Dank.
Ja.
Danke euch für den Raum geben, schaffen und halten.
So wertvoll. Ganz schön. Vielen, vielen Dank, was du alles mit uns und für uns, für dich, für unsere Hörer, Hörerinnen geteilt hast. Also das ist wirklich tief und schön und wahr.
Danke.
Vielen Dank. So, Salbei. Der war vergammelt, der heute aus der Tüte kam, deswegen nehmen wir jetzt hier.
Okay, Moment mal, der kam nicht heute aus der Tüte, sondern tatsächlich habe ich den hier schon lange liegen, aber ich muss gestehen, auch da gibt es ja Qualitätsunterschiede. Und der war jetzt leider irgendwie nicht so schön oder zumindest hat er meiner Nase und meinem Handling nicht gefallen und dafür liebe ich aber das Sandelholz umso mehr, was du gerade anmachst.
Weil das Ei auch ist. Das war auch. Gibt es irgendwas, was du denn ins Feuer geben willst? Oder was du hier lassen willst? Oder?
Das ist eine gute Frage.
Musst du ja aber auch nicht. Wir können ja auch was, Entschuldigung, befeuern.
Ich glaube, was ich für uns alle gerne ins Feuer geben würde, ist, dass wir uns weniger für unsere Gefühle schämen und mutiger sind, diesen Raum zu geben und auch auszusprechen. Ja.
Vielen Dank, Nila Konzen, dass du da warst.
Danke euch.
Vielen Dank.
Vielen Dank.